Amen. Liebe Gemeinde, kleine Menschen, kleine Entscheidung, große Menschen, große Entscheidung. Diese einfache Regel hilft dabei, Kinder auf ihrem Weg zum Erwachsenwerden zu begleiten. Es ist gut, wenn Kinder früh lernen, Entscheidungen zu treffen. Sie lernen von Anfang an, Verantwortung zu übernehmen. Aber wenn wir den ganz kleinen Menschen Entscheidungen übertragen, deren Tragweite sie nicht überschauen können, dann überfordern wir sie. Ein 10-jähriges Kind kann zum Beispiel entscheiden, ob es lieber Gurken oder Tomaten essen möchte. Aber das Kind zu fragen, möchtest du Gemüse essen, das würde es wahrscheinlich überfordern. Diese Entscheidung sollten die Eltern treffen. Wenn dann aber die 35-jährige Tochter mit ihrer Familie zu Besuch kommt und Oma und Opa verdonnern sie, sie müsste doch bitte mal mehr Gemüse essen und sollte nicht so viel von den ungesunden Nudeln auf den Teller häufen, dann ist das schon etwas putzig. Erwachsene Menschen sollten nicht mehr von ihren Eltern bevormundet werden. Kleine Menschen, kleine Entscheidungen, große Menschen, große Entscheidungen. Kleine Menschen, die wir gerade hier gesehen haben, durften mitreden bei der Schultüte wahrscheinlich nicht, das ist eher ein Geschenk, beim Schulranzen, wie der aussieht, aber ob sie in die Schule gehen, das entscheiden doch die Eltern. In seinem Brief an die Galater ermutigt Paulus seine Empfängerinnen und Empfänger: Ihr seid jetzt große Menschen. Ihr seid mündig. Lasst euch nicht entmündigen. Und das verwundert erst einmal, dass er sie zur Freiheit ermahnen muss. Warum ergreifen Menschen die Freiheit nicht, wenn sie ihnen zusteht? Aber genau das muss Paulus tun. Er ermahnt die Galaterinnen und Galater: Genießt eure Freiheit. Denn Christus hat euch zur Freiheit befreit. Lasst euch nicht unter irgendein Joch der Sklaverei zwängen. Und dazu verwendet Paulus zwei Bilder. Zwei Gegensätze, die er seinen Lesern vor Augen malt. Zwischen diesen beiden Bildern springt er dann immer wieder so hin und her. Einerseits das Bild vom Sklaven und vom freien Menschen. Sklaven müssen das tun, was man ihnen sagt. Ja, das ist einfach so. Aber freie Menschen können selbstständig Entscheidungen treffen. Ihr seid freie Menschen, sagt Paulus, lasst euch nicht wie Sklaven behandeln. Und dann greift er auch immer wieder auf dieses Bild vom heranwachsenden Menschen zurück. Ein kleines Kind braucht noch einen Erzieher, das war damals oft ein Sklave, der diese Aufgabe hatte, die Kinder zu erziehen und auch der Vormund der Kinder zu sein. Und der durfte dann sagen, was die Kinder zu tun und zu lassen haben. Aber wenn die Kinder dann größer werden, dann brauchen sie auf diesen Erzieher nicht mehr zu hören. Sie sind mündig, sie sind frei. Paulus schreibt: Gott ist euer Vater und sein Geist lebt in euch. Ihr seid frei, ihr seid mündig. Ihr müsst euch doch nicht mehr von einem Erzieher sagen lassen, was ihr zu tun und zu lassen habt. Ich lese aus Galater 3, Vers 26 und 4 die Verse 1 bis 7. Ihr seid alle Kinder Gottes, weil ihr durch den Glauben mit Christus Jesus verbunden seid. Ich will damit sagen, solange der Erbe ein unmündiges Kind ist, unterscheidet ihn nichts von einem Sklaven. Dabei gehört ihm eigentlich alles, aber er ist von Vormünden und Verwaltern abhängig bis zu dem Zeitpunkt, den der Vater festgesetzt hat. So verhält es sich auch bei uns. Solange wir unmündig wie Kinder waren, wurden wir von den Elementen dieser Welt beherrscht. Aber als die Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Dadurch wollte Gott alle freikaufen, die dem Gesetz unterworfen waren. Auf diese Weise wollte Gott uns als seine Kinder annehmen. Weil ihr nun seine Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt. Der ruft: Abba, Vater. Du bist also kein Sklave mehr, sondern ein mündiges Kind. Wenn du aber Kind bist, dann bist du auch Erbe. Dazu hat Gott dich bestimmt. Das ist als Gemeinde ganz schön herausfordernd, zu gemeinsamen ethischen Überzeugungen zu gelangen. Menschen sind ja so unterschiedlich. Wir denken verschieden. Unsere Kinderstube prägt uns, unsere Biografien unterscheiden sich, das Wissen, die Erkenntnisse, die wir uns angeeignet haben. Was die eine als segensreich erlebt hat, das ist dem anderen ein rotes Tuch. Und manchmal fragt man sich, wäre es nicht hilfreich, wenn wir als christliche Gemeinde so in ethischen Fragen erkennbar wären, wenn wir dasselbe denken würden, wenn wir gemeinsame Überzeugungen hätten, wenn wir so im Blick auf fairen Handel und Umweltschutz, die Sexualmoral, die Sterbehilfe, die Haltung zur Waffenlieferung, die Flüchtlingspolitik, zu solchen Themen, wenn wir da eine gemeinsame Sicht als Gemeinde hätten, wäre das nicht gut? Aber wie sollen wir zu so einer gemeinsamen Überzeugung kommen? Wir sind doch so verschieden. Oder macht gerade das die christliche Gemeinde interessant, dass es keine gemeinsamen einheitlichen Überzeugungen gibt? In Jesus Christus haben wir unsere Mitte. Bei ihm finden wir zusammen. Er prägt unser Denken und unser Handeln, unsere Werte. Aber in einzelnen ethischen Fragen finden wir manchmal nicht zusammen. Da tragen wir unserer Verschiedenheit Rechnung. Hat das nicht auch etwas? So ist es doch, wenn mündige Menschen zusammenkommen. Wir sind nicht alle einer Meinung. Ein junger Mann erklärt, weshalb er sich nicht unserer Gemeinde anschließen will. Dass homosexuelle Menschen bei uns Mitglied sein können und sogar mitarbeiten, das findet er befremdlich. Er wünscht sich klare Regeln. Er sagt, das braucht er, wir sind ihm zu liberal. Na, und da ist noch etwas. Das hat ihn irritiert. Wir haben während Corona Gottesdienste ausfallen lassen und Zugangsregeln für unsere Gottesdienste formuliert. Na, das hätte er sich doch lieber anders gewünscht. Da hätten wir doch mehr Gottvertrauen haben können. Wir hätten uns diese Freiheit doch bewahren sollen. Das ist interessant. Ich sehe es genau andersherum. Im zweiten Fall bei Corona, da waren mir diese schützenden Regeln sehr wichtig. Im ersten Fall liebe ich die Freiheit, die wir Menschen geben können. Es kann helfen, wenn eine Gruppe sich einig ist über die Regeln, die gelten. Das gibt Sicherheit. Ich kann einordnen, was richtig und was falsch ist. Ich muss nicht mich mit allen mühsam auseinandersetzen und diskutieren. Das ist ja mühsam und manchmal kann es verletzend werden. Und ich weiß, die anderen sehen das auch so wie ich. Ich ecke nicht an. Wir müssen keine Kämpfe ausfechten. Das schafft Identität. Wir sind einig, wir gehören zusammen. Und nach außen hin sind wir eindeutig zu erkennen. Aber ich schätze auch die Freiheit, mir eine eigene Meinung bilden zu können. Ist das nicht eine Form von Wertschätzung? Wir müssen nicht dasselbe denken und wir gehören doch zusammen. Gruppen, die das aushalten können, zeigen Festigkeit. Mir bedeutet diese Freiheit sehr viel. Ich bilde mir meine eigene Meinung. Ich finde es spannend, Dingen auf den Grund zu gehen. Ich will sie verstehen, bevor ich mir ein Urteil fälle. Und ich möchte nicht vorher schon wissen, was ich nachher denken muss. Da warte ich lieber mit einer Stellungnahme und höre erst einmal genau hin, was andere dazu zu sagen haben. Ich forsche nach. Und manchmal macht mir das richtig Freude. Manchmal ist das mühsam, aber manchmal macht mir das Freude und ich spüre Neugier. Und dann mit der Zeit kristallisiert sich ein Standpunkt heraus, den ich dann auch mit Überzeugung vertrete. Es ist doch ein Zeichen von Mündigkeit, dass wir nach Erkenntnis streben, dass wir Dinge verstehen wollen. Ich will mir nicht vorschreiben lassen, was ich zu denken habe und was ich richtig finden soll. Kleinen Menschen mutet man nur kleine Entscheidungen zu, aber wir sind inzwischen groß geworden und dürfen große Entscheidungen treffen. In den Gemeinden Galatiens waren Menschen unterwegs, die die Christinnen und Christen lieber klein halten wollten. Ihnen war dieses Evangelium der Freiheit, das Paulus verkündigt hat, suspekt. Das muss doch eindeutige Regeln geben. Man kann doch nicht einfach mit Füßen treten, was über Generationen so richtig war. Sie forderten von den Menschen, dass sie sich beschneiden ließen, wie es das jüdische Gesetz fordert. Und überhaupt sollten sie doch bitte das jüdische Gesetz halten, wenn sie ein Teil dieser neuen Christusgemeinschaft sein wollten. Christus war doch schließlich auch Jude. Das ging Paulus aber zu weit. Und Paulus war auch Jude, er hielt das jüdische Gesetz in Ehren, aber so eine Gesetzesfrömmigkeit, die ging ihm einfach zu weit. Zur Freiheit hat euch Christus befreit. Steht daher fest und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Knechtschaft zwängen. Das schreibt Paulus in Galater 5, Vers 1. Ich finde dieses Kapitel großartig, ich werde das noch häufiger zitieren. Ihr seid nicht mehr Knechte, sondern Christus hat euch befreit. Ihr seid nicht mehr Unmündige, sondern mündige Kinder Gottes. Jesus Christus ist gestorben und auferstanden, um uns von diesem Druck zu befreien. Er nimmt uns die Angst, dass wir vor Gott nicht bestehen können, wenn wir gegenüber seinem Gesetz versagen. Dem Gesetz, dem können wir gar nicht Genüge tun, dem können wir gar nicht gerecht werden. Was ist das für ein Druck, wenn Menschen denken, mein Heil hängt daran, dass ich all die biblischen Gebote befolge. Wie möchte man das denn aushalten, bitteschön? Aber Gott hat uns mit Christus versöhnt. Es ist gut. Es ist gut. Für dieses Evangelium der Freiheit hat Paulus sich mit seiner ganzen Person eingesetzt. Und jetzt lassen sich die Christinnen und Christen in Galatien verunsichern. Sie könnten ihre Freiheit als mündige Kinder Gottes verlieren. Sie lassen sich wieder unter das Gesetz zwingen. Sie machen es zu ihrem Vormund, obwohl sie groß genug sind und mündig und erwachsen durch das Leben gehen könnten. Wir sind Gottes Kinder. Sein Geist lebt in uns. Er treibt uns. Gott hat seine Liebe in unsere Herzen ausgegossen. Und jetzt möchte seine Liebe unser Leben bestimmen. Und dann lässt uns Gottes Geist Papa sagen. Abba, zu Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat. Papa, wir sind seine Kinder. Als mündigen Kindern überträgt er uns die Verantwortung über seine Welt, die er erschaffen hat. Und das traut er uns zu. Ihr seid jetzt groß. Große Menschen, große Entscheidungen. So ein wörtlicher Gesetzesgehorsam ist Kindern Gottes nicht mehr angemessen. Kinder sind keine Sklaven. Gottes Kinder bilden sich eine eigene Meinung und treffen eigene Entscheidungen. Das traut Gott uns zu, denn dafür hat er uns seinen Heiligen Geist gesandt. Paulus unterscheidet zwischen einem fleischlichen und einem geistlichen Lebensstil. Als fleischliche Menschen sind wir darauf angewiesen, dass wir unser Leben erhalten. Wir haben Wünsche, wir haben Bedürfnisse, wir müssen essen und trinken. Das ist so. Daran können wir auch gar nichts ändern. Wenn wir uns allerdings von dieser fleischlichen Seite so ganz bestimmen lassen, dann werden wir gierig. Dann wollen wir immer mehr, um immer mehr Sicherheit zu haben, immer mehr für unser Fleisch, unser Leib, für uns zu haben. Wir werden streitsüchtig, wir werden rücksichtslos. Und dann können Menschen sich gegenseitig zum Wolf werden. Und dann gibt es sogar so eine fromme Spielart von dieser fleischlichen Seite. Wenn Menschen ihre eigene Frömmigkeit so betonen und andere unter einen frommen Druck setzen, dann kommt es zu Zänkereien. Manchmal üben Menschen richtiggehend Gewalt über andere Menschen aus, geistliche Gewalt. Und das kritisiert Paulus in Kapitel 5, Vers 15. Passt auf, dass ihr euch nicht gegenseitig auffresst. Diese fromme Gesetzlichkeit kann einen regelrecht auffressen. Und wer das spürt, der sollte sich davon unbedingt befreien. Denn das ist nicht geistlich, sondern dann folgen Menschen ihrem ausgesprochen fleischlichen Bedürfnis nach Macht. Diesem fleischlichen Lebensstil setzt Paulus den geistlichen Lebensstil gegenüber. In 5 Vers 13 schreibt er, ihr seid jetzt frei, ihr seid jetzt frei, ihr seid frei. Aber benutzt eure Freiheit nicht nur, um eurem Fleisch zu folgen. Dient euch vielmehr gegenseitig in Liebe. Dass wir fleischlich sind, daran können wir gar nichts ändern. Wir haben Wünsche und Bedürfnisse. Wir müssen essen und trinken, geht gar nicht anders. Aber Gottes Geist in unserem Herzen stößt uns darauf, dass es mehr gibt als das. Und dafür schlägt Paulus Herz, das ist ihm wichtig. Dafür will er die Menschen in Galatien gewinnen. Da schreibt er, die Frucht des Geistes ist Liebe. Und weil Liebe so ein Containerbegriff ist, unter dem man so viel verstehen kann, beschreibt er das genauer in 8 Begriffen. Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Und dann schließt er mit dem Nachsatz, gegen all das ist das Gesetz nicht. Da sind es manchmal gerade die, die auf die Befolgung von einzelnen Gesetzen nicht so genau achten. Und doch erfüllen sie den Geist des Gesetzes, denn sie lassen sich von der Liebe treiben, die Gott in ihre Herzen ausgeschüttet hat. Diese Liebe ist das Kriterium. Daran entscheidet sich, wie wir uns als Nachfolgerin und Nachfolger Christi zu verhalten haben. So schreibt Paulus in Galater 5, Vers 14, denn das ganze Gesetz ist in dem einen Wort erfüllt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Der Kirchenvater Augustin hat mal gesagt, liebe und tu, was du willst. Klingt ganz schön einfach. Wenn du liebst, kannst du eigentlich tun, was du willst. Solange du liebst, machst du das Richtige. Wenn du den Eindruck hast, ich will lieber tun und lassen, was ich will, dann ist es aber vielleicht auch nicht die Liebe. Also, große Menschen, große Entscheidungen. Durch Christus wachsen wir zu mündigen, freien Kindern Gottes heran. Nicht mehr die Angst, es falsch zu machen, bestimmt uns, sondern der Wunsch, es gut zu machen. Gottes Geist treibt uns, seine Liebe ist in unsere Herzen ausgegossen und sie will unser Leben bestimmen. Und hilft uns das jetzt, wenn wir über konkrete ethische Themen miteinander sprechen und diskutieren? Da gibt es ja ganz schön herausfordernde Themen, über die man sich ganz schön in die Haare kriegen kann. Und dann wäre es so nett, wenn wir alle einfach zu einer Meinung finden würden. Mir hilft es zu sehen, dass die Autoren der Bibel auch nicht alle einer Meinung waren. Sie haben auch gestritten. Und das verheimlicht die Bibel auch gar nicht. Im Gegenteil, Paulus und Jakobus hatten richtig Streit miteinander. Die hätten nicht gemeinsam eine Gemeinde leiten können. Das wäre nicht gut gegangen. Und so widersprüchlich ihre Meinung auch war, wir finden beide Standpunkte, die von Paulus und von Jakobus, zwischen diesen beiden Buchdeckeln in der Bibel, in dem einen Wort Gottes. Und je länger ich in der Bibel forsche, desto reifer wird die Überzeugung, die Bibel enthält nicht nur den einen Willen Gottes, sie enthält vor allem auch viele verschiedene Meinungen. Und wir lernen mit der Bibel, Meinungsverschiedenheiten gehören dazu. Und wir lernen, das auszuhalten, weil die das auch ausgehalten haben. Es gibt heute dafür ein schönes Fachwort, Ambiguitätstoleranz, ein tolles Wort, Ambiguitätstoleranz, die Fähigkeit, Spannungen auszuhalten. Ich sehe das so, du siehst das ganz anders, das verträgt sich irgendwie nicht miteinander, aber trotzdem können wir miteinander reden und miteinander leben. Wir haben heute dafür so ein Fachwort, die Menschen der Bibel haben das aber schon lange gekonnt. Als sie diese verschiedenen Schriften zusammengestellt haben, haben sie nicht versucht, alles auf eine Meinung zu bringen, sondern es herrscht weiter diese lebhafte Spannung darin. Da will ich 2 konkrete Beispiele nennen. Ab dem 6. Jahrhundert vor Christus lebten Jüdinnen und Juden verstreut in Juda, in Babylon, in Ägypten, später auch im griechischen Raum. Sie lebten verstreut unter anderen Völkern. Und da stellt sich dann die Frage, dürfen Juden auch nicht jüdische Frauen heiraten? Da ging es einerseits um Glaubensfragen, ja, wie sollen die Kinder erzogen werden? Es geht aber auch um die Identität des Volkes. Und lesen wir, wie Abraham für seinen Sohn Isaak eine Frau findet, dann spüren wir, das erzählt jemand, der überzeugt ist, ein Jude sollte auch eine jüdische Frau haben. Die Ruth-Erzählung dagegen vertritt genau die andere Meinung. Die Moabiterin Ruth findet einen jüdischen Mann und das ist sehr gut so. Sonst hätte es den David nicht gegeben, ist ein Nachfahre der Ruth. Vordergründig werden hier eigentlich nur Geschichten erzählt, aber im Hintergrund spielt sich eine Diskussion ab innerhalb der jüdischen Gesellschaft, und innerhalb dieser jüdischen, der biblischen Schriften. Ähnliches finden wir im Neuen Testament. Auch da gibt es das. Für die ersten Christinnen und Christen war es eine ganz existenzielle Frage, ob sie Götzenopferfleisch essen dürfen. Darf man das? Ich weiß nicht. Haben wir uns noch nie Gedanken darüber gemacht? Findet bei uns nicht statt. War für die Leute damals aber ganz existenziell. Viele gesellschaftliche und auch berufliche Ereignisse umfassten ein Götzenopfer mal. Ja, wenn man zu einer Hochzeit ging, dann wurde da Götzen geopfert und dann wurde das Fleisch gegessen. Oder wenn man in einer Zunft war und seinen Beruf nur ausüben wollte, dann gab es da solche Götzenopferfeiern. Und das Fleisch, das man auf dem Markt gekauft hat, da wusste man nicht. Denn ein großer Teil wurde vorher Götzen geopfert. Und dann gab es kein Siegel, das irgendwie markiert hat, götzenopferfreies Fleisch. Gab es nicht. Also man musste entweder es in Kauf nehmen, solches Fleisch zu essen, oder wenn man nicht selber Tiere hatte, war man Vegetarier. Paulus sah das alles gar nicht so eng. Götzen sind doch Nichtse. Die haben doch gar keinen Einfluss. Die gibt es überhaupt nicht. Dann können wir das doch auch essen. Ist gar nicht so schlimm. In der Apostelgeschichte lesen wir aber, dass die führenden Personen in der christlichen Gemeinde sich darauf verständigten, Götzenopferfleisch ist für Christinnen und Christen tabu. Es musste reines, sogar koscher geschlachtetes Fleisch sein. Achten wir, glaube ich, heute nicht mehr drauf. Aber das steht in der Apostelgeschichte. Man kann sich leicht vorstellen, wie scharf diese Diskussion in den Gemeinden geführt wurde. Und da gibt das Neue Testament nicht die eine richtige Antwort, sondern stellt die verschiedenen Meinungen nebeneinander. Die Bibel fordert zum Selberdenken heraus. Wir finden in der Bibel einen Maßstab, und das ist Jesus Christus. Und wir finden in der Bibel Kriterien, an denen sich unser Verstand orientieren kann. Die Liebe, die Gerechtigkeit, die Barmherzigkeit. Aber die Bibel bevormundet nicht. Sie tritt nicht in Konkurrenz zu unserem Verstand, sondern sie gibt ihm Futter, sie gibt ihm eine Orientierung. Fertige, für ewig gültige Regeln in allen Lebenslagen präsentiert sie nicht. Zum Teil finden wir in der Bibel Moralvorstellungen aus alter Zeit. Das Patriarchat, die Vielehe, das war damals selbstverständlich. Und warum man keine Gewänder tragen sollte, die aus verschiedenen Stoffen gewebt sind, aus heutiger Sicht leuchtet das nicht ein. Die Bibel verbietet auch, verschiedene Pflanzen auf einem Feld anzupflanzen. Heute wissen wir aber, dass es gut ist, wenn wir zum Beispiel Tomaten und Basilikum zueinander ordnen. Und wer beim Weinbau nicht so viel spritzen will, sollte biodivers anbauen, mit verschiedenen Pflanzen dazwischen. Zu manchen aktuellen Themen finden wir in der Bibel dagegen wieder nichts. Natürlich nicht. Das Thema gab es damals nicht. Die Gentechnik zum Beispiel. Davon wissen die Menschen der Bibel nichts. Und wenn Menschen meinen, der Klimawandel sei kein christliches Thema, müssen wir uns nicht mit beschäftigen, weil es ja nicht in der Bibel steht, ist das ein fataler Irrtum. Wenn wir als Gemeinde versuchen, zu ethischen Überzeugungen zu kommen, dann reicht es nicht, dass wir die Bibel durchblättern in der Hoffnung, dass auf irgendeiner Seite steht, wie wir uns zu verhalten haben. Und wenn wir dann vielleicht nichts finden, haben wir Glück gehabt, dann können wir tun und lassen, was wir wollen. Archäologen haben in den letzten Jahrhunderten viele Schriften aus der biblischen Zeit gefunden. Sie haben sie neben die Bibel gelegt und festgestellt, die Autoren der Bibel, das waren sehr gebildete Menschen. Sie scheuten nicht davor zurück, von allen anderen Kulturen zu lernen. Das Weltbild, das wir auf der ersten Seite der Bibel finden, das ist das aktuelle wissenschaftliche Weltbild der Menschen in Babylon. Die Erde als Scheibe, um sie herum Urfluten und darüber eine Kuppel, die die Erde vor den Fluten darum schützt. Paulus dagegen vertrat das griechische Weltbild mit mehreren Himmelssphären, in denen Schicksalsmächte sich aufhielten. Die Haustafeln in den neutestamentlichen Briefen, in denen wir lesen, wie Männer, Frauen, Kinder und Sklaven sich zueinander zuordnen und verhalten sollen, waren natürlich vom Ideal der damaligen griechischen Gesellschaft bestimmt. Würden wir sie heute 1:1 übernehmen, dann würden wir nicht nur festlegen, dass die Frau sich weiterhin dem Mann unterordnet, sondern wir hätten niemals die Sklaverei abgeschafft. Die Bibel war immer topaktuell. Die Autoren orientierten sich an den Fragen und Erkenntnissen ihrer Zeit. Und wenn wir heute nur in der Bibel schauen, aber nicht die Zeitung lesen, und wenn wir die Wissenschaft nicht würdigen, sondern sie als überheblich oder vielleicht sogar gottlos verdächtigen, dann täten wir gerade nicht das, was die Autoren der Bibel getan haben. Denn die Menschen der Bibel waren auf der Höhe der Zeit. Das war ihnen wichtig um den Menschen ihrer Zeit etwas zu sagen zu haben. Wir haben uns heute zu Beginn des Gottesdienstes Zeit für die kleinen Menschen genommen, die Einschulungskinder. Wir haben sie für sie um Gottes Segen gebetet, wenn sie jetzt in die Schule kommen und viele wichtige Dinge für ihr Leben lernen. Der Abschnitt aus dem Galaterbrief spricht uns darauf an, dass wir groß sind, dass wir mündig sind. Wir stehen auf eigenen Beinen und tragen Verantwortung, unser Leben selbstständig zu gestalten. Und das traut Gott uns zu. Er macht uns zu seinen Kindern. Er gibt uns seinen Geist und gießt seine Liebe in unsere Herzen. Und wir dürfen vertrauensvoll Abba sagen, Papa. Wir können damit rechnen, dass er uns auf unserem anspruchsvollen Weg durch das Leben liebevoll begleitet. Amen.